das ist dann halt immer schon so ein bisschen schwierig, also wo man dann halt auch in dem Moment denkt, dass halt ein unangenehmes Gespräch dann halt auch ist.
Das ist schon auch einfach so ein psychologisches Ding, oder?
Würde ich fast behaupten, ja. Dieses Sicherheitsgefühl einfach, ja. Also ich denke, man sollte immer jeden Moment genießen und möglichst viel mitnehmen.
Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen, mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichert ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 12, Frau Weber.
Also ich fand es sehr interessant, weil ich aber auch ein sehr großer New Angels Fan war und die halt wirklich von so über ihre ganze Historie Folge für Folge berichtet haben und erzählt haben. Und das halt schon interessant war, auch mal das, was man ja außen hin so mitbekommen hat, dann auch mal so den Hintergrund mitzubekommen, ne? Wie es denen halt dann tatsächlich so ging und warum vielleicht dann der ein oder andere Engel, haben sie ja immer gesagt, dann rausgeflogen ist oder rausgegangen ist und halt auch gesagt hat, ich brauche jetzt eine Pause und wie das ja dann auch, das war schon interessant, mal so den Hintergrund auch für die Entscheidungen mitzubekommen.
Falls Sie sich jetzt wundern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ich rede mit Frau Weber gerade über die Popband No Angels, die gerade einen Podcast herausgebracht hat. Ein Blick hinter die Kulissen. Was passiert da alles? Was gibt es für Emotionen? Wie sehen die Hintergründe aus? Kommt Ihnen bekannt vor? Genau, das probieren wir ja auch hier in diesem Podcast. Und jetzt mitten rein ins Geschehen.
Mein Name ist Stella Weber. Ich bin 30 Jahre alt und jetzt seit diesem Jahr 10 Jahre bei der DBK. Und komme gebürtig aus einer kleinen Karnevalshochburg, sage ich immer, in Weitersburg. Das ist so ein kleines Örtchen hier in der Nähe von Koblenz. Und bin deswegen auch eine kleine Karnevalistin, also rheinische Frohnatur. Und reise sehr gerne in meiner Freizeit, bin gerne umgeben von Freunde und Familie und liebe es allgemein mit anderen Menschen zu arbeiten und zu tun zu haben und bin dann über ein paar, nicht Umwege, aber wenn ich so rückblickend betrachte, was ich eigentlich mal werden wollte, bin ich dann bei der DBK dann doch irgendwie gelandet, aufgrund meiner Heimatverbundenheit.
Was wollten Sie denn eigentlich werden?
Ursprünglich als Kind wollte ich immer Modedesignerin werden. Und dann irgendwann, ich habe auch noch damals so eine Mappe, wo ich dann wo ich irgendwelche Kleider gemalt habe und designt habe. Aber das habe ich dann irgendwann ad acta gelegt und hatte Interesse oder großes Interesse Richtung Eventmanagement, bis ich mir dann eine private Hochschule angeguckt habe und festgestellt habe, bei Eventmanagement im Umkreis von Koblenz gibt es zwar auch ein paar Events, aber da müsste man dann doch schon in eine große Stadt ziehen und auch bereit sein, vielleicht mehr auch am Wochenende zu arbeiten, wo man vielleicht lieber mit Familie und Freunden irgendwie zu tun hat. Und das hat dann doch nicht ganz gepasst. Und da ich aus einer kleinen DBK-Familie auch komme, habe ich dann mich doch irgendwie für das Versicherungswesen schon immer interessiert und dann da die Richtung eingeschlagen. Es fing eigentlich an, dass ich in der Oberstufe meine Facharbeit über das Versicherungswesen oder gesetzliche Versicherungssystem, Sozialversicherung in Deutschland geschrieben habe und dann schon immer bei der DBK auch in Ferien gejobbt habe, also das Unternehmen schon auch kannte.
Es ist schon ein Muster. Viele Mitarbeiter haben Familie, die auch schon da ist. Aber die Frage ist doch, und um die drehen wir uns hier schon seit einigen Folgen, was ist der Kern des Versicherungswesens?
Also ich sage mal so, Ich habe, ich muss direkt an Diskussionen in meinem Freundeskreis, in meiner Mädelsklicke so ein bisschen denken, wo dann solche Gespräche darüber geführt werden, ob jetzt wirklich für die paar IKEA-Möbel, die man vielleicht hat, oder irgendwo jetzt, also nicht unbedingt das hochwertigste Mobiliar, ob da wirklich eine Hausratversicherung für nötig ist. Also ich sage da ganz klar, auf jeden Fall. Und meine Freundinnen sagen dann halt, nö, die paar Euro spare ich mir dann. Aber ich habe natürlich schon die andere Seite gesehen, ne, wie das dann halt vielleicht im Schadenfall aussieht, was da sich alles summiert, wenn dann mal irgendwas passieren sollte. Ja, und ich sage immer so, schöne Versicherung. Ich fühle mich gut, wenn ich da gegen ein Risiko eine Versicherung abgeschlossen habe. Hoffe aber natürlich nicht, dass ich sie irgendwann mal brauchen werde. Aber man fühlt sich trotzdem, man hat das Sicherheitsgefühl, man fühlt sich einfach gut abgesichert. Man weiß, dass im Schadenfall, dass man da auf was zurückgreifen kann und vielleicht nicht auf den Kosten sitzen bleibt.
Das ist schon auch einfach so ein psychologisches Ding, oder?
Würde ich fast behaupten, einfach dieses Sicherheitsgefühl einfach, ja. Tatsächlich, ja.
Da können wir direkt übergangslos in Ihren jetzigen Bereich irgendwie gehen, weil da würde mich mal interessieren, beschreiben Sie überhaupt erstmal, was machen Sie?
Genau, ich bin in der Leistungsabteilung der Lebensversicherung und wir bearbeiten im Leistungsbereich Berufsunfähigkeitsfälle und auch Todesfälle, sprich Sterbefälle. Das heißt, wenn jemand am Ende des Lebens halt leider verstirbt, hat man ja je nachdem im besten Fall auch eine Lebensversicherung abgeschlossen für die Bestattungskosten oder aber auch je nachdem als Sicherheit für ein Darlehen, als Risikolebensversicherung beispielsweise. Und das reguliere ich quasi. Also wenn dann jemand verstirbt, dann melden sich die Hinterbliebenen bei uns oder bei mir und dann kümmern wir uns um die Abwicklung, schauen halt, wer ist da in dem Vertrag bezugsberechtigt, mit wem können wir dann, oder wem steht halt die Leistung dann im Todesfall zu. Und wir haben da auch ganz, ganz viel mit, also das sind quasi so, was ich jetzt geschildert habe, so die normalen Todesfälle. Aber man kann ja auch in der Lebensversicherung beispielsweise eine Unfallzusatzversicherung einschließen. Und da haben wir dann auch ab und an mit mal einem Unfalltod zu tun. Also wenn jemand aufgrund eines Unfalles verstirbt, haben wir dann auch mit oder regulieren wir dann auch mit der Polizei, bekommen Einsicht in Ermittlungsakten und prüfen halt, ob dann halt ein Unfalltod nach den Bedingungen vorliegt. Und das ist quasi so mein Alltagsgeschäft, was ich da habe. Also ganz vielfältig.
Also wenn Sie jetzt mit Hinterbliebenen zu tun haben, das klingt auch jetzt nicht nur leicht so als...
Nee, also man muss da schon, oder was heißt man muss, man hat ein, ich sehe es immer, oder sagen wir mal so, als ich das am Anfang gesagt habe während der Ausbildung, dass ich gerne in die Leistungsabteilung, in die Lebensversicherung möchte und mit Hinterbliebenen und mit dem Thema Tod zu tun haben möchte, dann wurde ich auch gefragt, wie das denn überhaupt sein kann, weil ich doch eigentlich ein sehr offener, geselliger Mensch und fröhlicher Mensch bin. Und dann habe ich halt immer gesagt, ich finde oder mir macht diese Arbeit in Anführungsstrichen Spaß, weil ich einfach ein großes Helfersyndrom habe und es halt positiv sehe, nämlich Hinterbliebenen auf den letzten oder im letzten Moment dann halt zu unterstützen.
Also ist es letzten Endes jetzt so, wie Sie das vorher erwartet haben? Oder was würden Sie jetzt sich selber sagen, quasi als Ratschlag, bevor Sie in den Job reingehen? Denk nochmal drüber nach, oder?
Dass ich das mache, also dass ich dahin möchte. Mhm. Also ich würde es jedem empfehlen. Ich mache es super gerne, mir macht es super viel Spaß. Ich finde es halt total abwechslungsreich und man muss halt ein Typ dafür sein. Also es kann nicht jeder. Ich habe bei uns in der Abteilung auch mit Ausbildung zu tun und das heißt, wenn jemand halt bei uns eine Ausbildung macht, durchlaufen die Auszubildenden ja auch diverse Abteilungen und auch gerade Fachabteilungen und unter anderem dann auch unsere Abteilung im zweiten Lehrjahr. Und ich sag von vornherein immer, es ist ein Thema, damit kommt nicht jeder zurecht, weil es halt nun mal auch sehr endlich und traurig ist. Ne? Es geht halt nicht um eine Leistung in der Krankenversicherung, wo jemand Leistung bekommt aufgrund einer ja, Krankheit, die halt dann mal eine gewisse Phase vielleicht vorhanden ist oder also es ist halt endlich, man hat halt mit dem Thema Tod zu tun und es ist halt auch nicht immer schön, ne? Und auch die Gespräche sind natürlich nicht immer schön. Man muss halt versuchen, wenn man halt solche Gespräche führt, natürlich in einer gewissen Weise sich das schon, ne, dass man da offen für ist und auch wirklich auch zuhört und auch gerne auch von sich dann auch vielleicht mal was dazu sagt oder erzählt, aber nichtsdestotrotz wie so eine gewisse Distanz schon mitbringen muss, ne, oder aufbauen muss. Man darf sich das natürlich dann nicht zu sehr zu Herzen nehmen und mit nach Hause nehmen, je nachdem, was man da auch sieht oder hört. Und von daher sage ich dann immer den Lehrlingen oder den Azubis, es ist halt eine Typsache. Also wenn es irgendwas, auch während der Ausbildung, wenn irgendwas jemandem zu nahe geht, dann soll man das auch uns Ausbilderinnen, also mache das nicht alleine, ich mache das noch mit einer anderen Kollegin, uns ruhig sagen. Oder wenn dann irgendwas vielleicht, ja, die zu sehr, also mit nach Hause nehmen nach der Ausbildung, nach dem Arbeitstag, dann einfach darüber sprechen. Also das Wichtigste ist dann halt auch, miteinander zu sprechen, also auch das merken wir auch bei uns in der Abteilung, dass wir dann uns austauschen, wenn irgendwas einen schon schwer beschäftigt, weil aufgrund des Datenschutzes etc. muss man ja auch da aufpassen und darf das ja auch nicht mit nach Hause nehmen oder mit einfach irgendeiner Freundin oder einem Familienmitglied drüber sprechen, ne? Und von daher ist da Kommunikation ganz wichtig, ganz wichtig auch, ne, für die Arbeit untereinander dann.
Aber das organisieren Sie selbst. Es gibt jetzt nicht von der DBK irgendwie so eine Art Angebot, Seelsorge oder psychologische Betreuung oder so.
Das gäbe es schon. Also wir haben da schon so eine anonyme Beratungshotline auch bei der DBK. Allerdings ist das, also es ist auch für die Mitarbeiter, allerdings ist das jetzt quasi für unterschiedliche Konstellationen. Also da kann man, das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich bei meiner anderen Arbeit, weil ich bin nur 50% in der Lebensversicherung tätig. Die anderen 50% bin ich in der Freistellung vom Betriebsrat bei uns. Und da haben wir das in unserem Betriebsrat so aufgeteilt, dass es so Themenblöcke gibt, die man so begleitet. Und da begleite ich so den Themenblock Mitarbeiter und Soziales, nennt sich das. Das ist quasi all das, was mit Gesundheitsmanagement, mit Betriebskita, Betriebsfeste, um das Miteinander halt zu fördern, zu tun hat. Und da ist unter anderem auch der Themenblock anonyme Beratungshotline dabei, wo dann quasi auch Mitarbeiter sich aufgrund den unterschiedlichsten Konstellationen hinwenden können.
Wer uns hier regelmäßig zuhört, in Folge 5 war Herr Scherhag mein Gesprächspartner. Er ist direkter Kollege von Frau Weber. Sie arbeiten in der gleichen Abteilung. Aber es gibt Unterschiede.
Also der Herr Scherhag, der hat einen eigenen Referentenbereich, nennt sich das bei uns. Der ist quasi unser Außenregulierer. Das heißt, der beschäftigt sich mit Berufs- und Fähigkeitsleistungsfällen und fährt auch oder besucht auch quasi unsere Versicherten, die einen Antrag auf Berufsunfähigkeitsleistung stellen, wo quasi der Sachbearbeiter hier in der Hauptverwaltung, in der Leistungsabteilung nicht die Entscheidung treffen kann, ob und zu wie viel Prozent da jemand berufsunfähig ist und Leistung beanspruchen kann, fährt er quasi auch vor Ort zu dem Versicherten und begleitet ihn einen Tag. Und ich bin im Todesfallbereich. Das heißt, wir haben da auch so verschiedene Gruppen bei uns in der Abteilung. Die einen kümmern sich um die Berufs- und Fähigkeitsleistungsanträge, also prüfen, ob jemand berufsunfähig ist. Und die anderen kümmern sich um die Regulierung der Todesfälle, also die Abwicklung einer Lebensversicherung beispielsweise. Und habe dann quasi mit Lebensversicherungen zu tun, die dann aufgrund des eingetretenen Versicherungsfalles, nennt sich das ja dann so ganz emotionslos jetzt auch mal, dass wenn halt jemand verstirbt, dass dann halt der abgesicherte Versicherungsfall dann eingetreten ist und dann die Leistung fällig wird. Und je nachdem, wenn halt in der Lebensversicherung noch eine Unfallzusatzversicherung inkludiert ist, abgeschlossen wurde damals und jemand aufgrund eines Unfalles verstirbt, dann schauen wir halt auch, ob da die eingeschlossene Unfallzusatzversicherung ebenfalls fällig, sagt man einfach im Versicherungsjargon so schön, ne, und wird und haben dann halt quasi einfach mit den Hinterbliebenen zu tun und unterstützen sie dann halt bei dem Regulieren, bei der Auszahlung und wenn wir einen Unfalltod beispielsweise haben, schauen wir dann halt auch, dass wir mit den Hinterbliebenen relativ zeitnah dann auch ins Gespräch kommen, um herauszufinden, was war das für ein Unfall? Ist da jemand aufgrund eines Verkehrsunfalles verstorben oder ein häuslicher Unfall, dass man zu Hause irgendwo gestürzt ist? War dann da auch die Polizei involviert, dass man halt dann auch nicht unbedingt mit den Hinterbliebenen, die ja dann auch diesen emotionalen Verlust erstmal verdauen müssen oder auch gar nicht verdauen können so schnell, kommunizieren müssen, sondern halt vielleicht dann auch einfach mit der Polizei sprechen können und uns austauschen können, um Informationen zu bekommen, was dann da genau passiert ist. Und haben dann in dem Zusammenhang auch schon mal das ein oder andere Mal mit einem Mordfall oder einem Suizid zu tun und arbeiten mit Rechtsanwälten zusammen, mit Rechtsmedizinern, mit Standesämtern, Finanzämtern aufgrund von Erbschaftsstreitigkeiten vielleicht auch mal. Und das ist letztendlich so der Unterschied zwischen der Tätigkeit vom Herrn Scherhag, der dann tatsächlich vor Ort sich die Versicherten dann den Arbeitsalltag anschaut, und meiner Arbeit, wo es dann um die Todesfallregulierung geht. Ne?
Also Sie haben ja eben gerade schon gesagt, Sie haben dann ja wirklich mit auch sehr emotionalisierten Menschen zu tun, wenn jetzt jemand aus der Familie vielleicht verstorben ist zum Beispiel oder so. Also sprich, es geht wirklich um große und schwere Emotionen. Die Sprache bei einer Versicherung, haben Sie eben ja auch schon gesagt, ist ja eher kühl und ist ja auch sehr technisch und stellt irgendwie auch so einen krassen Abstand her zu der Sache an sich. Mhm. Also eigentlich das totale Gegenteil von den Emotionen. Mhm. Wie machen Sie das? Also welche Sprache benutzen Sie, sage ich jetzt mal?
Man spricht halt ganz normal und in gewisser Weise dann halt natürlich auch, muss man halt auch in gewisser Weise ein bisschen sachlich, je nachdem, mit den Hinterbliebenen sprechen.
Also Sie haben ja bei unserem ersten Teil des Gesprächs, haben Sie ja mal gesagt, man muss auch irgendwie, das ist nicht für jedermann und es gibt auch Leute, für die das vielleicht nichts ist und man muss aufpassen, dass man das so ein bisschen auf Distanz hält und nicht mit nach Hause nimmt. Würde mich aber interessieren, ob es das vielleicht auch, wenn Sie es professionell irgendwie betreiben, aber ob das vielleicht trotzdem einfach mal vorkommt, dass Sie auch irgendwas mit nach Hause nehmen. Haben Sie da so einen Fall?
Ja, definitiv. Also ich bin tatsächlich von Motorrad-Todesfällen geprägt. Also mein Partner, den ich auch hier über die Devika kennengelernt habe, dem verbiete ich nach wie vor, einen Motorradführerschein zu machen. Weil es ist tatsächlich so, an Feiertagswochenenden, ist nicht immer so, aber ab und an, wenn ich da auch unterwegs bin und vielleicht auch auf der Autobahn ein Motorrad an mir vorbeifährt, habe ich dann schon das ein oder andere Mal dann an die Arbeit gedacht. So von wegen, ja, hoffentlich geht alles gut und Montag, Dienstag, wann auch immer, in der Woche darauf wird kein Unfall gemeldet, kein Motorradunfalltod, ne? Dass da irgendjemand bei uns versichert ist und aufgrund dessen, dass halt die Motorradsaison wieder gestartet ist, die Feiertagswochenenden gerne genutzt werden, dass dann da jemand aufgrund eines Motorradunglückes verstorben ist, was jetzt nicht immer unbedingt dann der Motorradfahrer selbst verursachen muss, sondern man ja auch schnell mal übersehen wird. Ne? Gerade wenn die Sonne tief steht und Co., sind das immer solche Konstellationen, wo ich dann schon auch an die Arbeit dann auch mal denken muss. Also obwohl mich das natürlich dann nicht so extrem emotional privat irgendwo prägt, aber das ist was einem im Kopf bleibt.
Also Sie haben ja irgendwie so, zumindest wenn ich mir das so vorstelle, Sie haben dann ja wirklich relativ viel mit Tod so zu tun letzten Endes. Also mit so einer Art Verwaltungsakt, was dann noch so nach dem Tod kommt. Deswegen, ich weiß gar nicht, vielleicht ist die Frage auch irgendwie unangemessen oder so, aber gibt es denn auch positive Erlebnisse, an die Sie sich so erinnern, wo das irgendwie...
Ja, also wir haben auch tatsächlich Situationen, wo dann halt auch wir relativ schnell, also wir oder unser Fokus liegt schon darauf, dass wir, wenn wir jetzt so eine ganz normale, einfache Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung, womit man vielleicht Bestattungskosten decken kann, regulieren, dass wir da dann, habe ich ja im ersten Teil des Gesprächs schon mal gesagt, je nachdem ältere, hinterbliebene, Bezugsberechtigte haben, die einfach froh sind, dass wir sie dann halt unterstützen, indem wir sagen, hier, wir brauchen die und die Unterlagen und zahlen das dann auch dahin aus, wo sie es möchten. Also wir regulieren beispielsweise auch direkt an den Bestatter, zahlen das direkt an die Bestattungshäuser aus, wenn halt die Einverständnisse von den Bezugsberechtigten vorliegen. Und dann kriegen wir auch schon mal ab und an mal einen Anruf im Nachhinein als Dankeschön, dass das alles so problemlos und schnell funktioniert hat. Und da kommen dann halt auch solche Aussagen, dass der Verlust ja insgesamt schon sehr schwer ist und dass dann halt dieses bürokratische Deutschland und auch das Versicherungswesen zählt ja dazu, dass man dann halt auch jemanden hat, den man halt anrufen konnte, mit dem man halt vielleicht Schriftverkehr führen konnte und wo das halt sehr schnell ausgezahlt wurde. Also wir versuchen wirklich so einen normalen Sterbefall innerhalb von einer Woche, ne, zu regulieren, auszuzahlen, weil wir ja auch wissen, dass dann da viele Kosten auf die Hinterbliebenen noch zukommen, an die man vielleicht direkt am Anfang gar nicht gedacht hat. Und da ist unser Fokus schon darauf, auch schnell zu reagieren. Da hatte ich dann mal so eine Situation gehabt, wo jemand mit uns telefoniert hat, weil es bezugsberechtigte Person war im Sterbefall und wo dass das Kind war, was aufgrund eines Motorradunfalles verstorben ist und mir dann da die Bezugsberechtigte am Telefon gesagt hat, dass es sogar am gleichen Tage war, wo ja diese Bezugsberechtigte ihren eigenen Vater noch beerdigt hat, also wo dann so eine Konstellation war, wo viele Schicksalsschläge auf einmal vorkamen. Das hatte einen dann schon dann den Tag noch ein bisschen beschäftigt, wie man, also weil man dann natürlich mitfühlt in der Situation und einem das im Kopf geblieben ist, wie dann halt, weil man sich versucht hat, in diese betroffene Person hereinzudenken, wie man sich da halt fühlen mag und es einen irgendwo nachbeschäftigt hat, nachträglich noch, ne? Und das ist vielleicht noch so ein prägendes Ereignis gewesen.
Ja. Ziehen Sie irgendwas für sich selber so aus diesen Geschichten? Also im Sinne von, weiß ich nicht so, man muss das Leben genießen, solange man lebt, oder irgendwie sowas, ja. Gibt es da auch was für Sie, was Sie so rausziehen?
Ja, absolut. Also ich denke, man sollte immer jeden Moment genießen und möglichst viel mitnehmen und auch nicht immer zu lange warten mit irgendwelchen Entscheidungen, beziehungsweise wenn man auf irgendwas Lust hat, dann sollte man versuchen, oder sich ein Ziel gesetzt hat, dann sollte man versuchen, möglichst schnell dieses Ziel auch umzusetzen, weil man schon aufgrund der Arbeit, die ich da tagtäglich mache, jeden Tag vor Augen geführt bekommt, wie schnell das Leben doch leider auch vorbei sein kann, weil wir natürlich auch nicht nur Versicherte haben, die versterben in einem hohen Alter, sondern halt auch, ich sag mal, mittlerem Alter und auch mal Jüngere oder Gleichaltrige. Und das zeigt einem, insbesondere wenn ich halt dann irgendwie sehe, dass jemand verstorben ist, der so auch in meinem Jahrgang oder bisschen älter, bisschen jünger, wie auch immer ist, zeigt es mir immer wieder oder führt es mir immer wieder vor Augen, dass man das Leben genießen sollte und möglichst viel mitnehmen sollte. Und auch vielleicht, klar, sollte man auch sparen, aber trotzdem nicht auch immer zu engstirnig irgendwie durchs Leben gehen sollte mit Geld und Reisen und weiß ich nicht, feiern, wie auch immer. Das Leben einfach genießen, mit den Menschen halt verbringen, die einem wichtig sind.
Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
Ein Podcast von Press Play Productions.